Was ich jetzt investiere in eine U10 und U12, das ernte ich in 10 Jahren. Diese langfristige Vision haben die wenigsten Clubs, weil es am Anfang immer darum geht, zu überleben. Die Konkurrenz, die wir in der Pro A wollen, die wollen wir ja im Nachwuchs noch nicht so richtig haben, sondern alle sollen sich gemeinsam idealerweise da auf den Weg machen. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, das, was ihr macht, ist gerade so Bronze, weil eigentlich solltet ihr noch das und das und das und das machen, dann fühlt man sich natürlich total angegriffen erstmal, weil man ja alles, was irgendwie möglich ist, an Zeit und Energie reinsteckt.
Erstklassig, zweitklassig, der Pro-A-Podcast.
Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von Erstklassig, Zweitklassig und wir senden Grüße nach Hamburg. Warum? Thorsten ist heute nicht vor Ort, sondern der ist in Hamburg unterwegs. Grüß dich.
Moin.
Ja, wir sind ja so modern, dass wir dir direkt ein Mikrofon noch mitgegeben haben, dass du einfach trotzdem dabei sein kannst. Ich weiß noch, früher beim Radio haben wir es immer so gemacht, wenn einer nicht da war, haben wir trotzdem sein Mikrofon angemacht. Also ich könnte quasi deins, was hier im Raum steht, auch noch mit anmachen, dann bist du quasi auch vor Ort mit dabei.
Wenn du möchtest, dann fertige ich fürs nächste Mal auch noch eine lebensgroße Pappfigur
an. Oh ja.
Und dann ein iPad auf die Stirn.
Setzen wir dann hier, kannst. Dann sitze ich nicht so ganz allein hier.
Genau, so ein Hologramm. Hin und wieder muss dann jemand Lukas einfach so einen leichten Klaps auf den Hinterkopf geben.
Ja, im letzten Podcast haben wir über Richmond bei den EPG Baskets Koblenz gesprochen. Da stand so im Raum, ah ja, vielleicht kann der nur 5 Spiele machen. Und alle sagten so, ja, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, kurz nach dieser Folge kam raus, es war, Ryan Richmond hat sein letztes Spiel dann gegen Trier gemacht.
Das ist doch unfassbar. Also bevor wir auf das Spiel gegen Trier gucken, ich weiß nicht, ob es das in der Geschichte der Bundesliga und der Pro A jemals gab, dass tatsächlich ein Club alle Lizenzen verbraucht hat und dann nochmal einen Spieler nachverpflichtet hat. Und das wohl ja auch erst hinterher gemerkt haben muss. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da dann aus Koblenz hören werden zu dieser Verpflichtung. Nichtsdestotrotz, das letzte Spiel hat sich gelohnt. Also ich nehme auch an, man wird sich da auf Koblenzer Seite jetzt nicht großartig raussuchen haben können, welches Spiel der noch macht, sondern das wird halt das letzte gewesen sein, damit er einen Anschlussvertrag bekommt, irgendwo, wo noch gespielt wird und wo er verpflichtet werden kann. Hat auch jetzt gegen Trier nicht so eine wahnsinnige Leistung aufgelegt. 4 Punkte, 4 Assists, ganz okay, sage ich mal, aber jetzt nicht die Überfliegerleistung. Aber für Koblenz hat es gereicht gegen Trier im, was ist das, was für ein Derby?
Rheinland-Pfalz-Derby.
Rheinland-Pfalz-Derby.
Das erste Rheinland-Pfalz-Derby, ja, im Basketball.
Grün gegen Grün auf jeden Fall und die Grünen haben gewonnen.
Ja, 66-63 am Ende, trotz einer großen Trierer Fanwand, die da mitgefahren ist. Es hat am Ende nicht gereicht. Jakschali hat es nochmal auf der Hand, aber dann am Ende der Sieg für Koblenz in einem ja wirklich Low-Scoring-Game, kann man sagen.
Ja, es war ein richtiger Fight, den die sich da irgendwie geliefert haben. Kein schönes Basketballspiel. Dass Trier das am Ende irgendwie, dass die da keine besseren Lösungen gefunden haben, das hat mich irgendwie gewundert. Nach der guten Saison, die sie da gespielt haben, haben sie sich doch äußerst, ja, ich sag mal, unglücklich angestellt in der Crunch-Time.
Ja, irgendwann musste man ja verlieren. 12 Siege hatten sie in Folge auf dem Konto. Also da muss man ja auch ehrlich sein, so mega schlimm ist das ja auch nicht. Natürlich, Derby tut dann immer weh, werden wir gleich auch noch über ein anderes Derby wahrscheinlich sagen, aber ja, am Ende ist die Serie jetzt mal gerissen.
Was ich mega interessant fand, war im Livestream, den ich geguckt habe, stand ein Score von 65-63 und ich habe mich gewundert, was Jakschali da macht. Also, weil die Entscheidung, die er im letzten Angriff getroffen hat, einfach nach vorne zu dribbeln bei 12 Sekunden, dann an der Birne rumzudribbeln, auf 3 Sekunden runtergehen zu lassen und dann den Dreier zu werfen, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar bei dem Spielstand. Offensichtlich waren es aber -3. Und er wusste genau, okay, ich darf den anderen auch dann nicht nochmal die Möglichkeit geben, da irgendwie lange in Ballbesitz zu bekommen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dieser letzte Angriff hätte schlauer ausgespielt werden können, aber insgesamt einfach nicht der Trierer Tag. Vielleicht auch ähnlich wie in einem anderen Derby, von dem ich gehört habe. Ich weiß gar nicht, also ob man das hier erwähnen sollte, ob da vielleicht einfach auch der psychische Druck ein bisschen zu hoch war, da jetzt unbedingt abliefern zu müssen oder ob es vielleicht auch war, ein auf die zu leichte Schulter nehmen und das wird schon alles funktionieren. Spekulation.
Ja, bei schönen Dank wurde geschrieben, wir müssen ja über ein Spiel heute nicht mehr reden. Also wir wurden quasi erlöst davon, hat direkt jemand geschrieben nach diesem Spiel. Aber wir sprechen trotzdem drüber. Hessen Derby, Fraport Skyliners haben die Jobs der Gießen 46ers empfangen. Ja, man hatte große Hoffnungen, dass man das Hinspiel irgendwie wieder gut machen wird. Ja, Pustekuchen, es war am Ende wieder ein Blowout-Sieg und die Fraport Skyliners sind damit Hessenmeister geworden. 94-67 am Ende. Und auch da eine große Fanwand von den Gießener Fans. Es war komplett rot auf dem Gästeblock. Aber ja, ein katastrophales Spiel. Ich habe extra meinen Urlaub drumherum geplant, ja. Ich habe mir einen Flug rausgesucht, dass wir um 11:30 in Frankfurt gelandet sind, um dann rüber in die Halle fahren zu können. Ich hätte auch länger im Urlaub bleiben können, ehrlich gesagt.
Ja, also es gibt bei den 11 Freunden so ein T-Shirt, wo drauf steht, ich möchte nicht über das letzte Wochenende sprechen. Wenn ich es gehabt hätte, hätte ich es heute angezogen, weil eigentlich ist mir noch nicht wieder danach, darüber zu reden.
Ja, ich kann eigentlich nur sagen, ich war bis 15.30 Uhr ungefähr ziemlich traurig, nicht beim Derby zu sein. Und ab 15.30 Uhr ging es dann. Und auch nur, weil das Spiel erst um 15.15 Uhr angefangen hat.
Ja, das war, ja, ich weiß auch nicht, wie man das erklären kann, wie man sich so, also eine Gießener Mannschaft muss es erstmal schaffen, dass ich sehr wütend auf sie bin. Das haben sie aber wirklich mit Bravour hinbekommen am Sonntag.
Ja, was war sonst noch?
Sprechen wir mal über Paderborn. Abstiegskampf ist ja auch ein Thema da. Die waren ja relativ abgeschlagen, auch die Adler Dragons. Nach diesem letzten Wochenende sieht das ein bisschen anders aus. 2 Siege Abstand, weil Paderborn gegen Düsseldorf gewonnen hat. Auch das natürlich ein wichtiger Gegner dann im Abstiegskampf. 88-71 da am Ende.
Ja, im Keller brennt noch Licht. Also beide da unten Siege eingefahren. Auch deutlich, Paderborn in Düsseldorf gewonnen hat, hat mich überrascht. Und Adland auch in Dresden, wobei Dresden natürlich hat gerade eine sehr schwierige Phase. Es war, glaube ich, die 7. Niederlage in Folge. Aber trotzdem war das nochmal ein Zeichen von den beiden Teams.
Ja, Bochum hat in Münster verloren. Auch das spielt natürlich dann wieder mit rein, weil dann eben der Abstand doch wieder ein bisschen kleiner wird.
Ja, und bei Düsseldorf bleibt eigentlich nach wie vor die Frage, hat dieser Trainerwechsel wirklich seine Schuldigkeit getan und das gebracht, was man sich erhofft hat seitens der Verantwortlichen? Denn an den Ergebnissen zu erkennen, ist es ganz eindeutig nicht. Da ist kein Aufwärtstrend zu erkennen. Es sind weder irgendwie jetzt überzeugendere Leistungen, jetzt das -17-Punkte-Spiel gegen Paderborn. Das ist ja schon auch ein Statement da im Abstiegskampf und ich glaube, das könnte für Paderborn, gut, das habe ich bei Bochum auch gedacht, aber vielleicht ist es bei Paderborn jetzt zumindest so, dass das so ein bisschen der Brustlöser wird, dass man sagt, okay, wir können das noch und offensichtlich sind wir auch in der Lage, enge Spiele so zu gestalten, dass wir sie dann, oder wichtige Spiele so zu gestalten, dass wir sie souverän gewinnen. Mal gucken, wo da die Reise hingeht, bei Düsseldorf ganz klar und das vielleicht auch die Botschaft so Richtung Dresden, also der Trainerwechsel da an der Stelle hat sich nicht gelohnt, wobei ich auch denke, also ich konnte mir schon so viel diese Saison nicht vorstellen, aber in Dresden, die wissen, was für gute Arbeit Fabo Strauß leistet und auch die letzten 4 Jahre geleistet hat. Ich hoffe sehr, dass sie nur, weil es jetzt mal gerade auch natürlich mit entsprechend bekannter verletzten Historie nicht so läuft, dass sie da nicht nervös werden und sagen, wir müssen da jetzt vielleicht doch nochmal aktiv werden.
Ja, Fabo Strauß hat irgendwo ein Zitat fallen lassen, habe ich gelesen. Wenn ich in 2 Wochen nicht mehr da sein sollte, dann werden die Jungs das trotzdem irgendwie schaffen. Also das war vielleicht, weiß nicht woher das kam, aber hat mich schon so ein bisschen aufhören lassen und so ein bisschen die Alarmglocken schrillen lassen, weil das ist ja schon so ein bisschen gefährlich, wenn ein Trainer das sagt. Aber ich hoffe auch nicht, dass dieser Flap-Move da jetzt in Dresden wiederholt wird.
Ja, sie haben ja noch 4 Siege Vorsprung nach unten, sage ich mal, sind jetzt nicht in akuter Abstiegsgefahr. Jetzt ist die Länderspielpause, da können sie vielleicht auch mal alle den Kopf frei bekommen und dann da sich neu sammeln und wieder angreifen. So ein Zitat vielleicht auch, wenn er jetzt merkt, am Doppelspieltag dann vielleicht, wenn das auch wieder in die Hose geht, vielleicht ist er auch so ein Typ, der dann auch von sich aus vielleicht das Feld räumt und sagt, ich schaffe das hier nicht mehr, ich kann irgendwie die Mannschaft jetzt nicht mehr so erreichen, wie ich das möchte, vielleicht muss es wirklich jemand anderes machen, dass sie ihn jetzt vor die Tür setzen. Ja, wie Thorsten gesagt hat, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber gut, was können wir uns hier schon vorstellen und nicht, ne?
Herr Fabo, vielleicht slidet er ja in deine DMs, ihr schreibt ja immer mal, ja. Dann wird er vielleicht darauf antworten, auf diesen Part aus diesem Podcast. Dann hatten wir ein Spiel Kirchheim gegen Hagen und Hagen muss sich auch mal langsam die Trainerfrage stellen, denn wir kennen das ja, Harris raus, 1 Punkt Unterschied am Ende hat Hagen verloren gegen Kirchheim, damit der 4. Sieg in Folge für die Kirchheim Knights.
Ja, Kirchheim spielt wirklich ist eine Saison der Serien, sage ich mal. Die verlieren wahrscheinlich jetzt wieder die nächsten 4 Spiele, dann gewinnen sie wieder die nächsten 4. Aber ja, bei denen läuft es gerade ganz gut. Und ja, Harris, der muss sich einige Fragen gefallen lassen.
Auf Kirchheimer Seite, Flowers natürlich wieder 25 Punkte gemacht. Ein Wahnsinn, der Mann, was der einfach Woche für Woche da abliefert. Und das, obwohl man ja weiß, das wird passieren, dass der einfach nicht zu stoppen ist und nicht aufzuhalten ist. Jedes Mal wieder beeindruckend, seine Statistiken zu lesen und zu denken, okay, der Flowers war wieder da.
Bei Hagen war ja die Frage, wird er nochmal nachverpflichtet nach den Verletzungen? Sie haben jetzt nachverpflichtet, nämlich McAllister. Der kommt von einem Kooperationspartner aus der Regionalliga. Da sehr erfolgreich unterwegs, 22,6 Punkte und 9,7 Rebounds im Schnitt. Also wahrscheinlich auch eine kostengünstige Nachverpflichtung und aber auch eine sinnvolle. Und auch da haben sie sich bedankt beim Kooperationspartner, haben gesagt, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da den eigenen sportlichen Erfolg hinten anstellt, wenn man so jemanden ziehen lässt.
Ja, aber konnte jetzt, glaube ich, ja im ersten, also gegen Kirchheim konnte er, glaube ich, nicht spielen, weil es da noch irgendwelche Probleme gab mit der Arbeitsgenehmigung, glaube ich. Wer weiß, wer daran schuld ist. Aber ansonsten sicherlich eine gute Ergänzung, die man da gefunden hat, ohne jetzt groß mit Geldschein vielleicht um sich werfen zu müssen.
Und was man natürlich auf Hagener Seite ehrlicherweise ansprechen muss, ist die Freiwurfquote 53% in diesem Spiel, 10 von 19.
Was machen die eigentlich im Training?
Ein Spiel, das man mit einem Punkt verliert, das tut schon weh.
Halt mir fest, Trier hat verloren, Hagen hat verloren, Gießen hat verloren, aber Jena hat nach 4 Niederlagen in Folge jetzt mal wieder gewonnen mit einem Heimsieg gegen Rastafechter 2, da am Ende 86-67. Wer war mit dabei? Hinten, klar. 20 Punkte hat er gemacht, aber wichtig auch da, dass Yoshiko Saibu wieder zurück in die Spur gefunden hat, denn der hatte jetzt, glaube ich, so 3 Spiele, wo der echt nicht gut gescored hat, jetzt wieder mit 16 Punkten.
Ja, Punkt.
Ergänzt noch um Stefan Haukohl, der auch 17 und 6 abgeliefert hat. Also auch der liefert ja eine wahnsinnig gute Saison ab. Und das Ergebnis gegen Fechter 2, die wieder mal ohne Grünloh, aber wir wissen, das bedeutet jetzt nicht zwingend, dass die nur Kanonenfutter sind. Aber das war für Jena sicherlich auch sehr wohltuend, da nach dieser Niederlagenserie sich das Ganze ein bisschen von der Seele zu schießen und da für ein deutliches Statement im Heimspiel zu sorgen.
War denn Lawrence Bank wieder dabei? Den habe ich ja in Gießen schmerzlich vermisst.
Das weiß ich nicht. Blake Francis war auf jeden Fall auch nicht mit dabei, der ja auch in Gießen nicht mit dabei war. Das fehlt natürlich dann auch, weil der macht ja auch ordentlich Punkte da. Ich glaube 16 oder so im Schnitt, die fehlen dir natürlich. Und das war ja auch so einer der ausschlaggebenden Punkte dann. Können aber natürlich nochmal reingucken, ob Lawrence Bank mit dabei war.
Nee, war auch nicht mit dabei.
Genau.
Wollte er ja nicht, keine Lust gehabt.
Haben gerade über Johann Grünloh gesprochen. Das ist ja wahrscheinlich eines der deutschen Nachwuchstalente aktuell. Und darüber wollen wir heute sprechen. Über den Nachwuchsbereich in der Pro A, aber auch generell im deutschen Basketball. Und das machen wir mit Christian Steinberg. Der ist ja nämlich Experte für. Den begrüßen wir an dieser Stelle ganz herzlich hier im Podcast.
Grüß euch.
Schön, dass du da bist. Du bist extrem viel unterwegs. Ich glaube, gestern warst du in Dresden. Habe ich auf Instagram gesehen. Wo bist du heute?
Nee, ich bin in Bonn. Das sah so aus, als ich in Dresden war, weil Fabian Strauß tatsächlich auch hier war. Beim Nachwuchstrainerlehrgang, der hat hier gestern referiert. Und sonst bin ich extrem viel unterwegs, ja, weil wir die Standorte alle nach und nach immer besuchen. Deswegen bin ich jetzt auch hier gerade aus dem Hotelzimmer, meinem zweiten Wohnzimmer sozusagen.
Dann ist natürlich die große Frage, was machst du denn genau? Also warum bist du so viel unterwegs und warum kennst du dich mit dem Nachwuchs so gut aus?
Ich arbeite sowohl für die Basketball-Bundesliga als auch für die Barmer zweite Basketball-Bundesliga in diesem Nachwuchszertifizierungsprojekt. Und das beinhaltet, dass wir alle 2 Jahre zu den Standorten fahren und uns dort vor Ort 2,5 Tage lang alles rund um das Thema Nachwuchs angucken, mit allen Leuten sprechen, Trainern, Spielern, Eltern, Geschäftsführern, um einen Eindruck zu bekommen, ja, wie vor Ort zum Thema Nachwuchs gearbeitet wird.
Was heißt denn das Nachwuchsprogramm? Also erzähl uns mal ein bisschen. Ich habe keine Ahnung davon. Also ich habe damals irgendwie über die NBBL von Gießen noch so am Rande mitbekommen, dass es von der Bundesliga auch so eine Zertifizierung gab. Aber ich glaube, das Einzige, was ich bekommen habe, war irgendwie ein Fragebogen, den ich ausfüllen musste. Und das war's. Kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen? Was stellt so die Liga für Anforderungen an dieses Nachwuchsprogramm? Was guckt ihr euch alles an? Wo schaut ihr hin?
Der Fragebogen ist ein Relikt aus alten Zeiten. Das ist richtig, den gab es mal. Ja, das Projekt gibt es jetzt seit 9 Jahren, sind wir dabei. Es hat angefangen in der Basketball-Bundesliga, in der ersten Liga. Und jetzt machen wir es halt auch in der Pro A so, dass wir gesagt haben, Abfragen ist immer toll, Papier ist geduldig, ne? Da kann dir jeder irgendwas hinschreiben. Aber uns geht es eben nicht darum, und da ist der Name Zertifizierung vielleicht ein bisschen irreführend, dass wir kommen und sagen, okay, Trainingshalle, Eisbecken, Massagebank ist alles da, gibt es irgendwie ein paar Punkte für, sondern wir wollen wissen, wie vor Ort inhaltlich gearbeitet wird. Das heißt, wir wollen mit den Leuten in Austausch kommen und auch ein bisschen miteinander diskutieren und die Frage stellen. Die Leitfrage ist immer, wie sind die Bedingungen am Standort, um A, mit Basketball überhaupt in Kontakt zu kommen? Also die sogenannte Bindungsphase bei uns. Wie schafft der Standort es, möglichst vielen Jungen und Mädchen die Sportart nahezubringen? Dann gibt es die Entwicklungsphase, das heißt, wie kommen die Kinder in den Verein, werden ein bisschen an Sport, an Leistungssport herangeführt. Und dann die letzte und entscheidende Frage natürlich auch, wie ist der Übertrag in die Höchstleistungsphase? Also wie schafft der Club es, dann die Talente, die sie identifiziert haben, tatsächlich auch so zu fördern und zu entwickeln, dass sie idealerweise in der Pro A oder vielleicht dann auch später noch höher ankommen.
Wie war denn dein Weg dahin? Also wie kam es denn, dass du gesagt hast, okay, Basketball auf der einen Seite interessiert mich, aber auch der Nachwuchs interessiert mich, weil das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man dann so irgendwie den Weg beschreitet, oder?
Genau, ja, Basketball von klein auf, das war meine Sportart. Ich habe dann in Potsdam Sport studiert, Sportwissenschaft und wollte danach hauptberuflich in diese Sportart rein, habe das gemacht, war dann Nachwuchstrainer, war in Bremerhaven, war dort für das Nachwuchsprogramm verantwortlich, war dort fast 4 Jahre und bin dann zur Basketball-Bundesliga gewechselt, als es dort eine Stelle für Nachwuchsentwicklung gab, weil mich das schon immer interessiert hat, Strukturen zu schaffen, um Rahmenbedingungen eben auch für Nachwuchsspieler zu verbessern. War dann dort auch fast 4 Jahre und habe dieses Projekt mit aufgesetzt. Habe dann nochmal den Trainer in mir gespürt und war ja in Dresden in der Pro B und dachte, jetzt mache ich nochmal Pro B mit Fabian Strauß auch zusammen und habe dann festgestellt, okay, vielleicht ist es das doch nicht, weil mich dieses strukturelle Arbeit, also das beschäftigt mich von jeher und auch meinen Ausflug als Trainer, aber eigentlich davon getrieben zu sagen, wir brauchen mehr junge deutsche Trainer und wir brauchen Trainer, die auf Nachwuchs setzen und diese Leute auch spielen lassen, weil das ist ja am Ende sozusagen die entscheidende Größe, was ist mit Spielzeit. Und habe dann Fabian, sagen wir mal, das Feld überlassen, der das ja auch großartig macht. Und bin dann wieder zurück in dieses Projekt gekommen und mache jetzt neben der Zertifizierung als Selbstständiger auch noch andere Projekte rund um Basketball, einige Athleten ja auch betreuen, Fortbildungsmaßnahmen, bin jetzt hier bei der Nachwuchstrainerausbildung und helfe mit. Also alles dreht sich bei mir von früh bis spät um Basketball und immer um die Frage, wie schaffen wir es, mehr deutsche Jungs da nach ganz oben zu bringen?
Wenn ihr dann zu den Standorten fahrt bezüglich dieser Zertifizierung, was passiert denn? Ich weiß nicht, ob es den Begriff, ob der da passt, aber wenn der Standort jetzt, sage ich mal, durchfällt, also wenn ihr da hinkommt, habt gewisse Erwartungen, das und das ist, liegt dann aber nicht vor, was macht man dann? Was gibt es da eine Strafe oder wie läuft das ab?
Eine Strafe gibt es nicht. Es ist so, dass man verschiedene Level erreichen kann. Also es gibt eine Gold-Silber-Bronze-Logik. Das heißt, wenn du einen bestimmten Prozentsatz der zur Verfügung stehenden Punkte erreichst, ab 60% bist du Bronze. Das ist für uns der erwartbare Zustand eines Bundesligisten. Also eigentlich sollten alle mindestens Bronze sein. Silber gibt es ab 75% und Gold ab 85%. Das heißt, wenn du wirklich dann schon sehr, sehr gut aufgestellt bist. Das haben aber auch sehr wenige Standorte bisher überhaupt erst erreicht, weil es eigentlich immer noch irgendwie Entwicklungspotenziale natürlich gibt. Es gibt auch Standorte, die diese Level nicht erreichen. Das ist aber, also sagen wir jetzt erstmal für den Standort vielleicht ein Problem in der Außendarstellung, ja? Aber es gibt jetzt da jetzt irgendwie keine Bestrafungen. Und im Nachgang hat jeder Standort die Möglichkeit, immer sich auf eine Projektförderung zu bewerben. Weil unser Grundanliegen ist es, alle besser zu machen. Es bringt uns nichts, wenn wir zwei, drei Top-Standorte in Deutschland haben, sondern wir wollen alle auf ein sehr gutes oder hohes Niveau heben, weil nur so haben wir halt die Breite an Spielern, um dann auch wirklich Spitze auszubilden. Von daher ist diese Bewerbung von dem Projekt unabhängig von dem Status, den man erreicht. Früher war das anders. Da war das klassisch so, die Besten haben das meiste Geld bekommen. Und das ist irgendwie irrsinnig, wenn man über die Logik nachdenkt, man will alle besser machen, weil die, die eh schon sehr, sehr gut sind, natürlich sollen die irgendwie belohnt werden, aber wenn man das Geld, was man hat, dann auch immer noch in die steckt, die es ja eh schon sehr, sehr gut machen, haben wir gesagt, okay, da muss es ein Umdenken geben und wir geben Empfehlungen ab. Wir sagen immer, es ist so ein Blumenstrauß. Der Club kriegt sehr, sehr viele Handlungsempfehlungen für die einzelnen Bereiche, die ich vorhin genannt habe und kann sich daraus idealerweise eins rausnehmen und sagen, da wollen wir uns jetzt tiefer mit beschäftigen, da bewerben wir uns für eine Projektförderung und da können die Clubs dann eben auch Geld bekommen und dann dieses Projekt umsetzen.
Wie viele Tage seid ihr bei so einer Prüfung dann vor Ort bei dem jeweiligen Standort?
Wir sind immer 2 Tage, also eigentlich so 2,5 Tage vor Ort. Das heißt, klassisch kommen wir Montag an, je nachdem, wie weit es ist. Dann führen wir die ersten Gespräche. Der Dienstag ist dann meistens voller mit Gesprächen komplett. Und am Abend setzen wir uns zusammen und machen dann die Auswertung, machen eine Abschlusspräsentation. Und der Mittwochvormittag sieht so aus, dass wir dann bei Geschäftsführung und sportlichen Leiter unsere Ergebnisse vorstellen und sagen, aus unserer Sicht seid ihr hier besonders gut, hier sind die meisten Potenziale. Und wir versuchen auch immer, das ist uns ganz besonders wichtig beim Thema Nachwuchs, weil es dort eigentlich keine Scheuklappen gibt aus unserer Erfahrung, Kontakte zu anderen Standorten herzustellen. Also wenn Gießen ein super tolles Projekt hat oder eine Problemlösung gefunden hat für ein Thema und wir merken bei Standort, keine Ahnung, Bremerhaven hat ein Problem und Gießen hat es schon gelöst, dann sagen wir, ruf dort Leute in Gießen mal an, die haben das auch, die haben eine Lösung gefunden, vielleicht ist auch eine coole Lösung für euch. Und so wollen wir bei dem Thema Nachwuchs so eine wirklich so eine Community, so eine Gemeinsamkeit herstellen und zu sagen, lass uns gemeinsam das voranbringen, weil die Konkurrenz, die wir in der Pro A wollen, die wollen wir ja im Nachwuchs noch nicht so richtig haben, sondern alle sollen sich gemeinsam idealerweise da auf den Weg machen.
Da würde ich gerne gleich nochmal kurz reinhaken, aber bevor wir da noch tiefer einsteigen, du hast jetzt schon am Rande immer so mal anklingen lassen, aber was würdest du sagen, sind die konkreten Ziele von eurem Projekt? Was wollt ihr erreichen?
Also konkret ist erstmal das Ziel oder das erste wichtige Ziel ist, dass die Clubs mal aus ihrem Alltag gerissen werden und es schaffen, sich zu reflektieren, was tun wir eigentlich? So, da ist dieses Projekt ein riesen Hebel meiner Meinung nach und es ist eins der wichtigsten Dinge, die wir erreichen, weil jemand von außen kommt, ein paar dumme Fragen stellt und man erklären und reflektieren muss, was tun wir hier eigentlich? So.
Und warum?
Und warum, genau. Also haben wir eine Idee und das ist total spannend, weil es gibt Situationen, du sitzt mit dem U12-Trainer und fragst ihn, habt ihr hier eigentlich ein sportliches Konzept? Und dann sagt er, nee, haben wir leider nicht, jeder macht so ein bisschen seins. 2 Stunden später sitzt du mit dem sportlichen Leiter und sagst, ja, hier ist unser sportliches Konzept. das ist es, so machen wir, so bilden wir aus. Und dann versuchen wir freundlich aufzuzeigen, dass es vielleicht kommunikativ Potenziale gibt am Standort, diese beiden zusammenzubringen. Und unser Ziel ist, dass man sich kritisch mit seiner eigenen Arbeit auseinandersetzt, dass wir immer wieder Ideen angeben, dass wir auch helfen wollen. Es ist eigentlich eher so ein, ja, es ist eine Bewertung dabei, weil es auch gewünscht ist von der Liga, aber eigentlich soll es so ein Austausch über Nachwuchs sein, ein gemeinsames Vorankommen, ein Austausch von Ideen, um immer wieder sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was man schon erreicht hat, sondern kritisch zu hinterfragen, wo können wir vielleicht noch besser werden.
Mit wem sprecht ihr da alles? Du hast gerade gesagt, U12-Trainer, sportlicher Leiter, wer ist bei so Gesprächen alles dabei?
Also wir machen immer Einzelgespräche, es startet immer mit dem Geschäftsführer, weil das am Ende ja eine wichtige Person am Standort ist, um auch diese Nachwuchsthemen voranzubringen. Und dann haben wir so eine Wunschgesprächspartnerliste, die quasi immer abhängig ist davon, ob der Club diese Position besetzt hat. Also gibt es Nachwuchsleiter, Mini-Verantwortlicher, Schulverantwortlicher, dann die ganzen Trainer. Dann reden wir auch immer mit Eltern und auch immer mit Spielern, was total wertvoll ist, weil am Ende sind die ja die Adressaten dieser ganzen Bemühungen, die der Club macht. Und auch dort gibt es immer sehr spannende Erkenntnisse, sage ich mal, weil auch das im Alltag natürlich so nicht passiert. Natürlich reden die Trainer und Spieler miteinander, aber da sitzt jetzt keiner mal eine Stunde hin und sagt, sagt ihr uns mal, was ihr hier richtig gut findet und was ihr hier richtig schlecht findet. Und daraus ergibt sich immer was, weil jeder hat seine eigene Wahrnehmung immer auf seine Situation und auf die tägliche Arbeit. Und diese Perspektiven zusammenzubringen, ist wahnsinnig wertvoll, ja, in der Eigenreflexion zu sagen, okay, was tun wir ja eigentlich? Und kommt das, was wir tun oder was wir glauben, was wir tun, auch eigentlich beim Spieler an?
Birgt ja hier und da vielleicht auch ein bisschen Konfliktpotenzial, wenn dann sich da vielleicht mal über den Trainer so richtig ausgekotzt wird oder Eltern sind ja vielleicht auch nicht immer nur leicht. Wie geht man dann damit um?
Ja, zum einen kann der Club das gut steuern, weil wir nicht ja sagen, welche Eltern wir schicken. Das heißt, da kann man schon mal die schicken, die sehr wohlgehören sind. Das gibt es durchaus und auch diese Feedbackgespräche sind nicht immer Harmonie geprägt, weil es natürlich immer Reibung gibt bei solchen Themen, weil verschiedene Sichtweisen aufeinandertreffen. Also wir anonymisieren das immer. Wir würden nicht sagen und hingehen und sagen, also Spieler A hat gesagt, euer NBBL-Trainer ist ja eine totale Pfeife, sondern wir, glaube ich, dass wir da aus den Jahren schon gelernt haben, auch aus den Zwischentönen rauszulesen, wo eigentlich das Problem ist. Natürlich weiß der Club, welche Spieler er uns schickt, aber manchmal ist es auch total spannend, weil wir ihnen einfach die Spielermeinung hinlegen und sagen, wir wissen, dass es eigentlich anders läuft, trotzdem kommt es so beim Spieler an. Und allein das bietet schon so viel Potenzial, darüber nachzudenken, warum ist das so? Warum nimmt der Spieler das so wahr? Und was können wir eigentlich in der täglichen Arbeit tun, dass das anders wahrgenommen wird oder dass das, was wir vermitteln wollen, auch tatsächlich so beim Spieler ankommt?
Wenn man das dann so vorgehalten bekommt, sage ich mal, als Verein, eventuell das läuft nicht so gut, da könnte man was verbessern. Sind die zu dieser Kooperation dann auch bereit oder gibt es dann auch mal so, ja, wir haben das schon immer so gemacht, das bleibt jetzt auch so. Das ist ja so ein bisschen manchmal der Klassiker, jeder macht so sein eigenes Ding und lässt sich ungern reinreden, gerade bei Jugend irgendwie.
Ganz unterschiedlich, also auch da gibt es solche und solche Clubs. Man muss dazu sagen, dass das natürlich ein total emotional aufgeladenes Thema ist. Also Nachwuchsarbeit in Deutschland und Nachwuchstrainer in Deutschland sind jetzt klassisch nicht 40 Stunden unterwegs, sondern eher 60 plus. Und geben natürlich total viel Herzblut, total viel Energie und Zeit rein. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, das, was ihr macht, ist gerade so Bronze, weil eigentlich solltet ihr noch das und das und das und das machen, dann fühlt man sich natürlich total angegriffen erstmal, weil man ja aus seiner Sicht alles, was irgendwie möglich ist, an Zeit und Energie reinsteckt. Und nichtsdestotrotz ist ja so ein Professionalisierungsprozess und das ist ja das, wo wir hinwollen, dass wir mehr Clubs mit professionellen Strukturen haben. Natürlich immer mit Reibungen und auch Konflikten verbunden. Mit einem gewissen Abstand schaffen es meiner Meinung nach die meisten Clubs, das sehr gut einzuordnen und auch für sich diese richtigen Sachen rauszunehmen oder zu sagen, okay, wir sind vielleicht nicht einer Meinung. Das kommt auch vor im Abschlussgespräch, weil am Ende sind wir 2 Tage vor Ort und reden mit den Leuten und können immer auch nur das nehmen, was uns erzählt wird. Und daraus was zu machen. Also am Ende könntest du uns auch bescheißen natürlich, ne, und sagen, hier ist alles super. Gibt auch Clubs, die das machen, wo du dann aber durch die Vielzahl der Gespräche, wie an dem Ausbildungsplan-Beispiel gerade, merkst, okay, irgendwie stimmt es nicht. Und entweder habt ihr ein echtes Interesse, das aufzulösen und weiterzuentwickeln oder eben nicht. Aber die meisten haben das, weil eben im Nachwuchs so viel Herzblut steckt. Es ist eben nicht der Pro-A-Profi-Bereich, sondern es geht um Nachwuchs. Und da haben die meisten irgendwie so eine hohe Leidenschaft, so viel Energie, dass sie dann auch sagen, okay, lass mal gucken, wo wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle was ändern können.
Was verspricht sich die Liga denn davon, mit dieses Projekt umzusetzen? Also ist es quasi erklärtes Ziel, okay, wir wollen in Kooperation mit dem DBB mehr deutsche Nationalspieler ausbilden und glauben, dadurch erhöhen wir die Attraktivität der Liga oder wir wollen einfach die Sportart breiter noch in die Masse tragen und deswegen auch mehr Nachwuchs generieren? Also was sind so die Interessen der Liga, die hinten dran stehen, so ein Projekt aufzusetzen und zu sagen, jeder Verein muss daran teilnehmen?
Das grundsätzliche Interesse der Liga, womit es mal gestartet ist und was immer noch ein großer Treiber ist, ist A, vor Ort zu sein. Ich finde das auch eine Form von Wertschätzung, weil wir nicht nur sagen von außerhalb, oh, das sind die wichtigen Nachwuchsthemen, sondern wir kommen hin, wir reden mit den Leuten. Das ist auch eine Form von, die können uns mal sagen, was sie eigentlich wirklich gerade im Alltag beschäftigt. Und diese Zertifizierung ist ein Tool, wirklich rauszufinden, okay, was sind eigentlich Projekte, die wir neben diesem reinen Zertifizierungsprojekt eigentlich noch anschieben müssen, um uns als Sportart zu entwickeln. Also diese Nachwuchsaustrainerbildung, wo ich jetzt zum Beispiel gerade bin, ist ja ein Ausfluss daraus zu sagen, wir brauchen hauptamtliche Nachwuchstrainer, dann müssen wir auch ein Angebot schaffen, dass sowas möglich ist in Deutschland. Und genauso wie wir jetzt vorangehen und sagen, DBB, BBL und zweite Liga wollen alle Grundschulen in Deutschland erreichen, was sozusagen das große nächste Projekt ist, dann müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir das, und werden jetzt in den nächsten 3 Wochen 2 Schulsport-Workshops haben, wo aus ganz Deutschland, aus der ersten und zweiten Liga, alle Schulsportverantwortlichen zusammenkommen. Und zum einen ist es hilfreich zu wissen, okay, was sind die Bedürfnisse, wo kann die Liga auch helfen, Dinge zu verändern? Und zum anderen ist es ein Riesennetzwerk-Tool, in unserer Sportart die Leute zu kennen. Weil wenn ich jetzt am Wochenende nach Braunschweig zu diesem Schulsport-Workshop fahre, wir kennen halt alle Leute, weil wir waren schon bei denen. Und das ist eine ganz andere Arbeitsebene, weil die eben auch wissen, ey, die waren bei uns, die haben mit uns gesprochen und die wissen, wie es bei uns aussieht. Und dadurch kannst du natürlich ganz anders mit den Leuten arbeiten, sie vernetzen, Situationen herstellen. Das ist ein riesen Mehrwert für eine Liga, um einfach zu wissen, was passiert wirklich da draußen.
Also ihr nutzt es auch so ein bisschen quasi als Kommunikationskanal wieder zurück, wo laufen denn gerade Probleme auf, in Anführungszeichen, die die Vereine so beschäftigen, damit die Liga auch wieder sagen kann, okay, vielleicht können wir hier als Organisation noch mithelfen, und wenn irgendwie 8 Standorte dasselbe Problem haben.
Genau. Und wer ist eigentlich die Liga? Die Liga sind ja die Vereine. Also so, ne? Und die Geschäftsstelle der Liga organisiert den Spielbetrieb oder macht Projekte für die Vereine, um insgesamt alles besser zu machen, möglicherweise. Und halt eben auch gerade bei diesem Nachwuchsthema, ja, wir wollen ja deutsche Spieler ausbilden. Am Anfang hatte man eben nur diese Fragebögen, die du angesprochen hast. Und da kriegst du halt, da schreiben die Leute halt, ja, wir haben 5 Grundschulen. Okay, aber wenn du hinfährst und siehst, dass diese Grundschulen bei Club A einen FSJler betreut, der jedes Jahr sich verändert, und bei Club B ist es ein Hauptamtlicher, der das seit 10 Jahren macht, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, dann verstehst du, warum bei B Dinge anders laufen als bei A. Dann kommt noch die große Herausforderung dazu, das habe ich vorhin nicht gesagt, dass wir versuchen, alle Clubs an ihren individuellen Möglichkeiten zu messen, weil es ist total ungerecht, die Großstadt zu vergleichen mit dem kleinen Dorf, allein schon was Einzugsgebiet, Grundschulen, Hallenmöglichkeiten, so was das angeht, sondern wir gucken, hat Club A aus den Möglichkeiten, die er hat, das Bestmögliche rausgeholt, auch aus den Bedingungen, oder sagen wir, da würde vielleicht noch mehr gehen. Das versuchen wir schon auch zu berücksichtigen, weil, ja, ihr kennt ja die Struktur selber in der Pro A, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, was da die Voraussetzungen angeht.
Dann lass uns doch mal so einen kleinen Blick auf die Lage der Liga werfen. Wie sieht es denn in der Pro A aus? Also welcher Standort sticht da raus? Wer ist positiv unterwegs? Wo sagst du, oh, da gibt es auf jeden Fall noch Nachbesserungspotenzial?
Ist ja jetzt,
du hast die nächsten 20 Minuten Zeit, alles rauszuhauen, was es gibt.
Ja, also ich meine, Vechta muss man schon, glaube ich, herausheben als Standort, allein schon von den Rahmenbedingungen, die sie dort jetzt in den letzten Jahren geschaffen haben, ne, und weiterhin immer schaffen. Es gibt Clubs, die sich einfach dem Nachwuchs verschreiben und das liegen unabhängig. Ich denke, das hat Vechta in den letzten Jahren bewiesen. Jetzt haben sie BBL und Pro A, das ist ja schon eine ganz besondere Situation. Aber auch zum Beispiel jetzt Dresden, die wahnsinnig viele hauptamtliche Nachwuchstrainer haben und dort immer wieder versuchen, Dinge anzuschieben, sehr, sehr, sehr viele Kinder bewegen. Bremerhaven, die ein riesen Schulprogramm haben, die quasi eine Abdeckung aller Schulen haben. Das ist so auf der einen Seite toll, was dort passiert. Und auf der anderen Seite muss man immer fragen, wie schafft man einen nächsten Schritt tatsächlich auch Talente nach oben zu bringen? Ja, auch Rostock muss man ja erwähnen, auch wenn die jetzt nicht mehr in der Pro A sind. Die haben ja diesen Weg gemacht von, wir sind in der Region, wir bieten hier Basketball an und das ist unsere Grundlage dafür, überhaupt erstmal Profisport mit zu entwickeln. So, das ist toll, und wenn die Clubs mehr verstehen, dass es nicht ein notwendiges Übel ist, ich muss jetzt Nachwuchs machen, weil ich irgendwie oben bin, sondern Fans, Helfer, Zuschauer, Schiedsrichter, Scouts, also wir brauchen so viel mehr Leute, weil wir als Sportart ja wachsen übrigens, was total geil ist. Wir haben zum ersten Mal über 40.000 Mini-Spielerpässe Aber das stellt uns auch für wahnsinnige Herausforderungen. So, ne? Jetzt habe ich ganz politisch deine Frage so ein bisschen umschifft, wer vielleicht noch viel Potenzial hat in der Pro A. Natürlich für Aufsteiger ist es immer wahnsinnig schwer, das muss man einfach dazu sagen, weil in der Pro B sind wir auch als Sieger von den Ressourcen noch nicht so weit zu sagen, wir besuchen auch alle Pro B-Standorte, wobei Jonas Stehling von der zweiten Liga damit jetzt angefangen hat. Findet das auch in der abgespeckten Version statt, eben um genau diese Abfrage-Mentalität zu umgehen und auch diesen Leuten Respekt zu zollen und sagen, hey, wir kommen vorbei, wir gucken uns das an. Und der größte Faktor, den man ligenunabhängig aber sagen kann, der für eine positive Entwicklung steht, ist Personalkontinuität. Also alle Standorte, die es schaffen, im Nachwuchs Arbeitsbedingungen für Trainer zu schaffen, die sozusagen motivierend sind und die Leute länger bei einem Club halten, dort siehst du Entwicklung. Die frustrierendsten Besuche sind immer dann, wir kommen ja alle 2 Jahre und wie gesagt, gefühlt war ich jetzt schon bei jedem Club in Deutschland 2-mal mindestens. Und wenn du immer wieder anfängst, mit neuen Leuten zu sprechen, die haben natürlich ganz andere Probleme, weil ich bin neu, ich muss mich erstmal einleben, ich muss die Strukturen kennenlernen, ich muss mir erstmal mit den Leuten connecten, muss gucken, wie das hier funktioniert. Da siehst du halt, dass Entwicklung ja kein großer Treiber ist und da fällt es uns auch schwer, Handlungsempfehlungen zu geben, weil diese Leute erstmal ja da sich einfinden müssen. Das ist aus meiner Sicht der größte und wichtigste Faktor, dass wir es schaffen, Arbeitsbedingungen für Nachwuchstrainer herzustellen, die eben auch das ermöglichen, sich mit diesen Entwicklungsthemen zu beschäftigen.
Wie schafft man das? Also ich meine, es ist ja so naheliegend und auf der Hand liegend. Natürlich, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Standorte hast, die ihre Nachwuchstrainer gut bezahlen und die seit 10 Jahren quasi immer an der Hand haben, dass dort ein durchgehenderes sportliches Konzept beispielsweise auch umgesetzt wird, als an dem Standort, wo alle 2 Jahre ein neuer Trainer ist und wo der U12-Trainer keine Ahnung hat, wie der U14-Trainer eigentlich heißt, weil er den noch nie gesehen hat. Das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, sondern das liegt ja auf der Hand, dass das besser ist. Und nichtsdestotrotz sind ja die Rahmenbedingungen so, dass sowohl irgendwie die Gehaltsanforderungen an einen hauptamtlichen Nachwuchstrainer so sind, als auch eben das so Gefühl, zumindest von dem, was ich aus dem Nachwuchskosmos mitbekomme, es eher die Regel ist momentan noch, dass die Nachwuchstrainer wechseln und wechseln und wechseln und die Standorte, die tatsächlich in der Lage dazu sind, das zu machen, eher die Ausnahme sind. Und wie schafft man das, da hinzukommen, dem Club auch zu vermitteln, das ist vielleicht nicht die erste Stelle, wo du sparen solltest, weil das natürlich das Einfachste ist, zu sagen, ich schmeiß jetzt oder ich nehme jetzt einen anderen Trainer, der denselben Job, lange Frage, wie schafft man das, die Leute da irgendwie längerfristig hinzukriegen?
Der große Konflikt ist ja immer Kurzfristigkeit des Profisports und Langfristigkeit der Nachwuchsarbeit. Das heißt, was ich jetzt investiere in eine U10 und U12, das ernte ich in 10 Jahren. So, vielleicht in 8, weil dann habe ich irgendwie Top-Leute und die kann ich dann bei mir in die Profimannschaft integrieren und habe dann einen Local Hero und kann dann von diesen Effekten so ein bisschen zehren, wenn ich jetzt rein auf die Profimannschaft gucke. Natürlich hat der Nachwuchs vorher schon wahnsinnig viele tolle, positive Effekte. Aber da müssen wir auch mal ehrlich sein, diese langfristige Vision haben die wenigsten Clubs, weil es am Anfang immer darum geht, zu überleben und in der Liga zu überleben, um drin zu bleiben, um die ansteigenden Anforderungen natürlich auch der Professionalisierung in diesem Bereich gerecht zu werden. Und das sind immer Zwänge, die akut sind. So, da muss ich jetzt handeln, da muss ich jetzt reagieren. Und da ist es leider halt immer so, dass der Nachwuchs dann häufig eine untergeordnete Rolle spielt und etwas ist, was eben gerade nicht so akut ist und deswegen vielleicht eine andere Aufmerksamkeit hat. Und dieses Problem entsteht meiner Meinung nach, und das wäre ein riesen Entwicklungsschritt, wenn wir das hinbekommen, wenn wir an jedem Standort einen sportlichen Leiter haben, der sich auch zu großen Teilen um dieses Nachwuchsthema bemüht. Weil es ist eben so, dass die Personalstruktur an sich bei den Clubs ja sehr, sehr schmal ist teilweise. Und in dem Moment, wo du dich um Profisport und Nachwuchssport kümmerst, hat der Nachwuchssport fast immer ein Stück weit verloren aufgrund dieser aktuellen Saisonschwierigkeiten oder Herausforderungen, die du hast. Meiner Meinung nach müssen die Clubs dazu kommen, dass es jemanden gibt, der Zeit hat, in seinem Arbeitsalltag sich wirklich darum zu beschäftigen, weil du hast es vorhin nett schon angedeutet, es geht um Geld so und wir konkurrieren am Ende mit dem Lehrerberuf, weil dort ein Riesenmangel herrscht, sagen sich viele, okay, wenn ich mit Kindern arbeiten will, habe ich dort sichere, gute Arbeitsbedingungen. Das ist auf jeden Fall ein Markt, mit dem wir konkurrieren. Das heißt, du musst dich um die Leute kümmern. Das heißt, du musst wertschätzend sein, du musst mal hören, was so deren Probleme sind, weil es ist ja Wahnsinn, wie viele Überzeugungstäter wir einfach in dieser Sportart haben, ne? Die das aus einer hohen Leidenschaft machen und nicht wegen des Geldes. Also Nachwuchstrainer machen die wenigsten, weil sie da jetzt sagen, boah, jetzt verdiene ich hier aber richtig Kohle, sondern weil die da richtig Bock drauf haben. Und ja, du musst dich, also wie es wir im Unternehmen, das ist eigentlich auch sehr offensichtlich, du musst dich einfach um deine Mitarbeiter kümmern, ne? Um deine Angestellten. Und das ist, glaube ich, ein Entwicklungsschritt, den wir gehen müssen und den ja auch so langsam in die Standards nach und nach mit reinkommt, dass es auch neben dem hauptamtlichen Personal geben muss, was sich um Jugendkoordination und Steuerung dieser Prozesse einfach kümmert und vielleicht ein Stück weit auch diese ganze organisatorische Arbeit, die ein Trainer hat, darf man auch nicht vergessen, irgendwie auch abnimmt, um sozusagen dieses Tagesgeschäft Trainer sein tatsächlich richtig ausführen zu können.
Wie groß ist da so der Pool der Coaches? Also wie viele sind denn zum Beispiel bei der Veranstaltung, wo du da jetzt bist, wenn da Fabo Strauß referiert, wie viele sind da im Publikum, hören sich das an und wollen da besser werden?
Also ist hier diese Nachwuchstrainerausbildung, was auch ein Projekt des Deutschen Basketball-Ausbildungsfonds ist, wo ja erste und zweite Liga zusammen und seit neuestem auch die DBBL, das finde ich vergessen, Projekte zusammen machen. Das ist eine Nachwuchsspitzentrainerausbildung. Hier sind die Gruppen bewusst sehr klein gewählt, weil es darum geht, wirklich ein Angebot zu schaffen, um ja, Nachwuchsleistungstrainer auszubilden. Fabian Strauß hat diese Ausbildung ja selbst absolviert. Florian Flapp war auch Absolvent der Ausbildung. Also das ist auch ein ganz großes Bestreben von uns. Wir brauchen natürlich mehr deutsche Trainer, die idealerweise aus dem Nachwuchs kommen, weil sie dann ein ganz anderes Vertrauensverhältnis auch zum Nachwuchs haben, weil sie selber dort Spieler ausgebildet haben. Und wenn ich einen Spieler 3-4 Jahre ausbilde, dann vertraue ich ihm mehr und sage, ey, ich weiß, was du kannst, ich werfe dich da jetzt rein, let's go, do it. Das heißt, hier sind Gruppen eher klein, also so 7 bis 10 wirklich, weil es um einen ganz, ganz intensiven Austausch auf einem ganz hohen Expertise-Level geht. Ja, welche Defense-Varianten gibt es? Also Fabo hat was zur internationalen Entwicklung erzählt, ganz viel über Pick-and-Roll-Defenses diskutiert, wie wird rotiert, wie kann man was spielen, wie kann man darauf reagieren. Also das ist schon sehr, sehr exklusiv. Aber es gibt ja auch noch andere Ausbildungsformate, wie diese Mini-Trainer-Offensive zum Beispiel, die sich gezielt an Mini-Trainer richtet, die eher breiter aufgestellt ist, wo es jedes Jahr 16 Teilnehmer gibt und auch für Breitensportvereine, nicht nur für Profisportvereine, weil wir sagen, wir brauchen ja alle Vereine in Deutschland, die Kinder für Basketball motivieren. Ja, also wenn wir alle Schulen erreichen wollen, dann werden es sicherlich nicht die 18 Pro-A-Clubs für uns alleine lösen. Wird wahrscheinlich schwierig werden.
Wie seht ihr das mit den Trainern? Du hast gerade eben schon Florian Flapp angesprochen, der ist nicht mehr da in Düsseldorf, ist da rausgeflogen. Fabo Strauß, das sind halt so ein paar Namen. Hendrik Kuhn kann man auch bei Fechter nennen, aber es sind eben sehr wenige deutsche Trainer. Woran liegt das denn und wie kann man das denn verändern? Dass die Vereine da auch irgendwie drauf gepolt werden, dass sie das verändern?
Sehr, sehr gute Frage. Haben wir auch gerade hier die Tage wieder diskutiert. So, was sind so Tools, die eine Liga vielleicht auch ändern kann? Ne? Es gibt Quoten für Spieler. Es gibt andere Länder, wo der Trainerberuf viel, viel stärker für einheimische Leute geschützt wird. Ja, wo man sagt, es muss zumindest ja, vielleicht mal einer im Coaching-Staff irgendwie Deutscher sein. Da gibt es Überlegungen dazu. Da ist man jetzt aber noch nicht ganz so weit, leider. Wir versuchen es halt über Ausbildung. Und ich glaube, auch da ist es einfach auch ein wichtiges Tool zu sagen, wir bilden hier am Standort Trainer aus und haben diese Perspektive, langfristig Leute da zu haben, die dann, denen wir dann auch diesen Sprung nach oben zutrauen. So, ne? Da müssen wir einfach besser werden als Clubs und als Liga mehr Leute in dieses System wieder reinzubekommen, einfach über die vorhin schon angesprochenen Arbeitsbedingungen auch, weil man muss sich dahin auch entwickeln. Und das braucht irgendwie Zeit. Und diese Zeit muss man sich und dem Club vielleicht auch geben. Und es braucht die Leute, die ich vorhin angesprochen habe, sportliche Leiter, die auch sowas mit koordinieren, steuern und im Blick haben und sagen, ey, da ist ein Trainertalent. Weil genau wie bei Spielern wachsen die Leute nicht auf Bäumen. Ne? Man muss schon ein bisschen gucken, ey, wir hatten eigentlich ein Talent dafür, wir hatten da Lust drauf. Und wem geben wir auch das Vertrauen, dann zu sagen, okay, wir stecken dich jetzt ins Trainerteam rein und wir haben eine Idee und du hast die Möglichkeit, das dann auch zu machen und umzusetzen.
Wie schmerzhaft ist es dann für dich, wenn dann ein Florian Flapp entlassen wird in Düsseldorf, obwohl er ja da wirklich echt gute Arbeit geleistet hat, den Verein da in die Pro A geführt hat? Und es war ja eigentlich jetzt nicht so der Punkt, wo man sagen konnte, boah, ist gerade richtig notwendig.
Ja, absolut. Ich glaube, dass da halt wieder, da wird es Mechanismen im Hintergrund geben. Wenn man das von außen betrachtet, ist das immer irgendwie schwer zu beurteilen. Das ist total schade so für uns und für das, was wir vorhaben, weil wir brauchen und wollen diese deutschen Trainer und versuchen aus diesen Dingen zu lernen. So. Und es gibt ja zum Beispiel Förderprojekte für Trainer auch ganz gezielt. Das heißt, Jacques Schneider ist hier zum Beispiel im Programm. Fabian Strauß haben wir schon angesprochen, die dann auch nochmal besondere Coaching, Unterstützungsmaßnahmen bekommen können, weil wir eben diese jungen deutschen Trainer, die wir auch über Jahre ausgebildet haben, weiterhin unterstützen wollen. Es ist total schwer, sich auf die Situation vorzubereiten. Ne? Also weil da kommen Sachen auf einen zu, die kannst du in der Trainerausbildung gar nicht abbilden. Ja? Dieses ganze Recruiting, die Agenten, der Druck von außen, die Geschäftsführer. Du musst so viele Sachen auf einmal handeln, die eigentlich mit deinem Kerngeschäft Basketball und Trainer und Inhalt so ja gar nichts zu tun haben. Und Leute darauf vorzubereiten, da müssen wir besser werden, glaube ich. Und das wollen wir und das will die Liga auch. Und da ja, sind wir dran und hoffen, dass wir dann wieder mehr deutsche Trainer da auch haben und Leute wie Florian Flapp dann auch hoffentlich ins System irgendwie wieder zurückkommen.
Du hast vorhin schon mal kurz das Thema Konkurrenz angerissen. Mit eigentlich dem Wunschgedanken, dass es im Nachwuchs noch gar nicht so sehr um Konkurrenz geht. Das ist ja tatsächlich, also glaube ich, an manchen Stellen ja wirklich eher noch Wunsch denn Realität. Denn ich glaube ganz häufig, gerade wenn es so Clubs sind, die irgendwie eng nebeneinander sind, ist es ja dann doch eher so, dass man guckt, kann man nicht das eine Talent, mit dem man dann vielleicht ein bisschen mehr Erfolg hat, doch an den eigenen Standort für ein Jahr lotsen und die Perspektive auch da wieder eher eine kurzfristige ist, denn wirklich, okay, wir wollen langfristig Spieler ausbilden, wir wollen jemand haben, der meinetwegen auch 35 Minuten spielt und dem nicht jetzt jemand vor die Nase setzen, nur weil ich glaube, dass ich damit vielleicht den Aufstieg in die NBBLA schaffe oder vielleicht in die Meisterschaftsrunde komme oder sonst irgendwas. Ist da auch euer Ansatz, okay, das muss quasi über einen Sportdirektor vorgegeben werden oder habt ihr da noch andere Ideen, wie die Clubs dann so ein bisschen von diesem, wir nehmen uns gegenseitig die Top-Talente wegkommen?
Ja, zweigeteilte Antwort darauf. Also zum einen versuchen wir das genau über solche Lehrgangs- und Kommunikationsformate zu lösen, weil es ist ein Unterschied, wenn ich 3 Jahre Ausbildung mit dem NBBL-Trainer aus dem Nachbarclub mache oder den ständig im Workshop sehe und eine menschliche Ebene habe und wir ein gemeinsames Verständnis von langfristiger Leistungsentwicklung haben, dann redet man ganz anders und offen darüber und sagt, ey, der spielt bei euch vielleicht nicht so viel, uns würde der wahnsinnig helfen, macht es nicht Sinn, dass wir das irgendwie so gemeinsam tun? Und natürlich gibt es aber auch, das, was du beschrieben hast, klar gibt es das, dieses Abwerben von Spielern für den eigenen kurzfristigen Erfolg. Auch da gibt es aber eine Neuerung. Also es gibt ja eine Rahmenschutzvorgabe jetzt inzwischen, eine Ordnung, die das regelt, die erstmals BBL Pro A und Pro B umfasst. Das heißt, in dem Moment, wo du einen Jugendspieler zu dir ins Programm holst, musst du eine fest definierte Ablösesumme an den anderen Club zahlen, quasi eine Ausbildungsentschädigung, würde ich es jetzt mal hier nennen, weil der andere Club hat ja Geld investiert, Geld, Zeit, Trainer in die Ausbildung dieses Spielers und so versucht man gerade diese kurzfristigen Abwerbeversuche für wir wollen jetzt mal die Klasse halten oder die NBBL-Quali spielen, einzudämmen, weil in dem Moment, wo du Geld bezahlen musst für den Spieler, wenn du ihn einsetzen willst, also das machst du dann nicht mehr ganz so leichtfertig, ne? Also von daher ist es, glaube ich, ein gutes und wichtiges Tool, so etwas ein bisschen zu begrenzen.
Jetzt hast du vorhin auch Fechter schon mal angesprochen, die da mit ihrer jungen Mannschaft ja wirklich eine richtig gute Saison spielen, als jetzt jemand, der den Jugendbereich gut kennt, lange verfolgt. Hast du damit gerechnet, dass die so unbekümmert aufspielen und jetzt auch da eigentlich eine gute Rolle spielen? Also wir haben in der Saisonvorschau eher so in Richtung, die werden wahrscheinlich relativ wenig Spiele gewinnen und recht abgeschlagen sein. Wie hat der wahre Experte das so auf dem
Schirm gehabt? Wir kamen nach Gießen und wir saßen und dachten, wow, was geht ab?
Was machen die denn da? Ja. Also es hat schon Spaß gemacht, denen zuzugucken, ja.
Ja, ich wusste das natürlich, dass sie so performen, ist ja klar. Also das war, nee, ich habe das überhaupt nicht anders erwartet. Nee, also ich, Wahnsinnsüberraschung, war ich total bei euch. Ich fand einfach ein tolles Signal, dass sie dieses Projekt so angegangen sind. Und freue mich tierisch, dass das so gut läuft und eben sie mit ihrem Projekt dort so erfolgreich sind, in der Liga bestehen können, mithalten. Und das spricht ganz, ganz offensichtlich für die Arbeit, die die dort vor Ort leisten. Und da geht es ja genau darum, dieses Vertrauen den Spielern zu geben, die man lange investiert hat. Da sind Trainer auch lange am Standort, auch der Co-Trainer, der Habo da, der ist hier auch in der Trainerausbildung, den kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Also die machen einfach ja gute Arbeit und zeigen, dass es irgendwie geht und dass man anscheinend auch in der Pro A mit so einem Konzept, mit so einer Idee da bestehen kann.
Gibt es irgendwie eine Quote, wo ihr auswertet, wie viele Nachwuchsspieler dann zum Einsatz tatsächlich kamen in den jeweiligen Ligen, dass man da irgendwie so eine KPI-Zahl bekommt? Oder wird das gar nicht irgendwie überwacht?
Doch, es wird überwacht. Es gibt neben, also wir schaffen es heute durch fast alle Tools der Nachwuchsförderung zu gehen. Das ist super. es gibt, ja, also da sieht man, das ist ein sehr komplexes Thema und ich finde, man sieht daran, wie über die Jahre sich schon Gedanken gemacht wird, wie man diese ganzen Dinge auch begleiten und unterstützen kann. Das ist nie eine Lösung für die Probleme, aber halt immer irgendwie eine Unterstützung. Es gibt auch Ausbildungsprämien, wo jedes Jahr für Nachwuchsspieler in erster und zweiter Liga knapp 400.000 Euro ausgezahlt werden. Das richtet sich an dem Alter und in der Spielzeit. Das heißt, wenn ich unter 21 bin und Minuten in der Pro A kriege, ich glaube 15 im Schnitt, dann werden halt Gelder ausgeschüttet, so an den Club wieder zurück. Ne? Das sind keine Unsummen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir davon jetzt dann noch zwei Spieler leisten kann. Aber es sind so Kleinigkeiten, die eben dafür sorgen sollen, dass es Anreizsysteme gibt, junge deutsche Spieler einzusetzen. Und da tut die Liga, glaube ich, viele gute Dinge, um das eben ein bisschen voranzutreiben.
Wie messt ihr denn Erfolg oder Qualität eines Trainers? Also gerade im Nachwuchsbereich ist es ja irgendwie wichtig, den Augenmerk nicht nur auf die Ergebnisse zu legen und zu sagen, okay, man hat jetzt irgendwie Meisterschaften gewonnen oder sonst irgendwas, sondern ein ganz entscheidender Part ist ja tatsächlich auch, hat der Spieler entwickelt und sind Spieler besser geworden. Und gleichzeitig hat man aber genau wieder dieses Konfliktpotenzial zur Kurzfristigkeit. Gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwie für die Clubs immer cool zu sehen, ah, der ist deutscher Meister geworden und der hat hier, keine Ahnung, den Pokalsieger trainiert und was weiß ich nicht alles. Das muss wohl ein guter Trainer sein, den verpflichten wir jetzt und nehmen den langfristig mit unter Vertrag. Wie könnt ihr da vermitteln?
Gar nicht, ist die Antwort. Also wir bewerten im Projekt keine Trainerqualität und das machen wir auch ganz bewusst nicht, weil das nicht möglich ist. Also wir kommen als so eine One-Show da zwei Tage hin. Und am Anfang war auch die Frage, gucken wir uns Training an oder so. Aber wie soll ich nach einem Training beurteilen, ob das toller Trainer ist? Also das ist einfach unmöglich. Und was wir in diesem Projekt der Zertifizierung machen, wir wollen die Clubs begleiten, Rahmenbedingungen zu verbessern. Also gibt es eine Idee, gibt es Strukturen? Hat der Trainer alles, was er zum Arbeiten braucht? Habt ihr einen Entwicklungsplan für den Trainer, ähnlich wie Spieler, redet ihr auch regelmäßig mit euren Leuten? Das ist uns wichtig und da versuchen wir anzusetzen, also Strukturentwicklung, idealerweise personenunabhängig, auch wenn es nie komplett funktioniert natürlich, vor allem nicht in so einem Sport, wo es um so viel Leidenschaft und Energie und auch Persönlichkeiten ja geht, das wird nie ganz funktionieren. Aber was halt auch schade ist, es soll eben nicht so sein, wenn Trainer A den Club verlässt, dass dann alles weg ist, sondern dass der Club sich wie so ein Unternehmen auch ein bisschen absichert, Wissen sichert, Strukturen schafft, die unabhängig davon sind, wenn ein neuer Trainer kommt und sagt, pass auf, so arbeiten wir, das ist unsere Idee. Das heißt, die ganz klare Antwort ist, wir bewerten die Trainerqualität gar nicht, weil wir das nicht können und auch gar nicht wollen. Wir versuchen reinzuhören, was sowohl Trainer als auch Vereine sagen, was ihnen helfen würde, eine bessere Arbeit zu machen. Und dann versuchen wir über Formate und Workshops ja eine Qualitätssteigerung allgemein hinzubekommen.
Wir haben schon viel dann über Trainer und auch Spieler gesprochen. Was ist denn mit Schiedsrichtern?
Schiedsrichter sind super.
Können alle alles.
Politisch schwieriges Thema, weil das Thema Schiedsrichter beim DBB liegt. Da sind ja die Verantwortlichkeiten ganz klar geteilt. Was wir natürlich überlegen, und das ist eine Riesenfragestellung, die immer dann bei dem Thema mit aufkommt, weil je größer wir werden, je mehr Kinder wir haben, also es gibt ja jetzt schon einen Mangel an Schiedsrichtern, sodass Jugendnachwuchs-Bundesligaspiele ausfallen, weil es keine Leute gibt, oder auch im unteren Bereich, je mehr Minis wir haben. Also wir freuen uns jetzt über 41.000 Kids. Super. Aber wie organisieren wir das eigentlich für die, ja, im Spielbetrieb? Und da muss es auch Lösungen und Bemühungen geben. Wahnsinnig schwieriges Thema, weil, ja, wer hat Bock, Schiedsrichter zu werden? Weil am Anfang wollen natürlich ja irgendwie alle Spieler sein. Und meiner Meinung nach muss es da ähnlich wie bei dem Trainerthema, wo wir sagen, was sind eigentlich Trainertalente, muss es Projekte geben, wie erkennen wir eigentlich Schiedsrichtertalente? So, also wie schaffen wir es, Leute im System zu halten? Weil wir sehen, dass die größten Verlustzahlen, Mitgliederzahlen im Basketball gibt es nach der U16. Also wenn du nach der JBBL realisierst, dass dieser Traum Profibasketball vielleicht doch nicht so richtig was wird, und dann gibt es die NBBL mit den 3 Jahrgängen und ich spiele da erstmal so keine große Rolle, da verlieren wir sehr viele Leute. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante und spannende Zielgruppe, weil die gut ausgebildete Basketballer sind meistens, zumindest ein gutes Grundverständnis vom Spiel haben. Und die jetzt in Trainer- und Schiedsrichterrollen mit reinzubringen, ist ein total wichtiges Thema. Wir fragen das auch an jedem Standort, weil am Ende auch Scouter, also auch als Scouter kannst du ja nicht sagen, hier die Mutter von XY, die hat jetzt schon ein paar Spiele gesehen, setz mal hin, die scoutet hier mal. Also wenn du da nicht ein Grundverständnis vom Spiel hast oder sozusagen sehr gutes schon und diese ganzen Regeln kennst, wann ist der Assist hier eigentlich noch ein Assist? Brauchst du ja Basketball-Expertise für. Dazu muss es Programme geben, da sind wir dran, da sind wir auch als Sportart, glaube ich, noch nicht gut. Da haben wir ein Riesenpotenzial, weil wir Nachwuchs brauchen. Also wir haben ein riesen Schiedsrichterproblem, weil wir dort es nicht schaffen, ausreichend Breite herzustellen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da müssen die Clubs sich auch ein Stück weit mit an die eigene Nase fassen. Also das ist natürlich ein gesamtes Problem, da müssen alle Organisationen ran. Ich kann mich immer aufregen über die Qualität der Schiedsrichter in der Liga, der ich bin, und muss mir aber gleichzeitig fragen, was tue ich eigentlich dafür im Sinne der Talentförderung, dass wir erstmal ganz viele Leute in dieses System reinbringen, weil am Ende ist es ja gerade fast schon so, wir haben so wenig Leute, dass wir müssen ja froh sein, wenn überhaupt jemand zu diesem Spiel kommt und das pfeift in den Jugendtop-Ligen. So. Ja, Qualität kommt auch immer über Breite. Also, solange wir die nicht herstellen, tue ich mich schwer, auf denen rumzuhacken, die das gerade überhaupt noch machen. Also, ich bin da sehr froh über jeden, der das gerade irgendwie da macht.
Ja, ist ja im Prinzip genau wie mit den Spielern auch. Also, du brauchst ja quasi erstmal einen Grundpool, um die dann wirklich die Besten sind, auch weiter fördern und entwickeln zu können. Und wenn du halt nur 10 Leute hast und du brauchst aber 12, dann kommen halt die 10 weiter.
Genau so ist es, ja. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, wie wir auch als Trainer, also ich kann es immer nur als Trainersicht, weil ich irgendwie selber auch noch im Freizeitbereich so ein bisschen unterwegs bin, wie wir mit Leuten umgehen. Ja, ich habe jetzt selber gerade meine Schiedsrichterlizenz wieder aktiviert, weil ich noch in einem kleinen Verein in Berlin helfe. Und die Jungen, das ist ein reiner Mädchenverein, die jungen Mädels haben Angst zu pfeifen, weil sie Angst haben vor der Reaktion, die sie sozusagen von den Trainern dort bekommen. Und das ist schon ein Alarmsignal. Also wenn ich im Freizeitbereich irgendwie als 16-, 17-jähriges Mädel sage, auf gar keinen Fall tue ich mir das an, weil ich nicht weiß, was da auf mich zukommt, dann haben wir echt ein Problem. So, und daran müssen wir arbeiten, erstmal als Coaches und Vereine, dass wenn Schiedsrichter kommen, die wenigen, die wir haben, dass die gehen und sagen, ich komme hier auch noch 3-mal wieder. Und nicht, okay, das war es heute für mich, weil, also wer lässt sich für 10 Euro da 2 Stunden lang anschreien, weil er irgendwie Sachen nicht sieht und pfeift. So, das, also, da müssen wir ran. Das ist der Hebel, den wir bewegen können, wenn alle die in der Halle noch sind und irgendwelche Teams betreuen, mit den Leuten, die da kommen und pfeifen, egal wie sie es tun, egal wie schwer das ist, weil man natürlich selber auch emotional dann irgendwie dabei ist und gewinnen will, einfach zu sagen, hey, die machen das auch freiwillig in ihrer Freizeit und zu sagen, hey, cool, dass ihr da wart, dass ihr hier halt dieses Spiel spielen konnten.
Du hast uns eine Nachricht vorab geschickt, wenn wir noch einen Spieler suchen, mit dem wir sprechen können, dann wäre das Vincent Friederici, der da in Frage kommt, weil der einer der Ersten ist, der ein Spielerstipendium bekommen hat. Was heißt das denn? Was steckt denn da dahinter?
Genau, also der Deutsche Basketball-Ausbildungsfonds hat sich ja verschrieben, Maßnahmen zu unternehmen für mehr Spitze, ja, also dass wir mehr deutsche Spieler haben, die am Ende oben ankommen. Und sehr, sehr viele Maßnahmen konzentrieren sich auf Trainer. Wir haben ja gerade viel besprochen, ne, diese ganzen Trainerausbildung oder auf Strukturentwicklung. Und am Ende geht es ja aber um die Spieler, die ankommen. Und ich glaube, wo wir im aktuellen System noch wahnsinnig viel Potenzial haben, ist, wenn wir junge Spieler in die Profikader reinnehmen, weil wir sie dann als Profis behandeln, die sie aber noch nicht sind. Das heißt, wir haben als Club, die Clubs haben wenig Kapazitäten, sich individuell um diese Leute zu kümmern, weil sie einfach auch da personelle Ressourcen, also kein NBA-Team, die so ein 10 Co-Trainer-Staff haben, die sich dann darum kümmern, dass die Leute in Ruhe in der Liga ankommen und individuell mit denen gearbeitet wird. Sondern der Staff ist klein und es geht wieder darum, die Spieler zu gewinnen. Und ich glaube, dass wir viele Spieler dort verlieren. Und deswegen gibt es seit diesem Jahr ein Spielerstipendium. Das heißt, Spieler können sich dort drauf bewerben und eine jährliche Förderung von bis zu 3.000 Euro bekommen, über 3 Jahre lang. Also jedes Jahr 3.000 Euro bis zum Alter von 24. Das ist das Höchstalter. Und können dort ein Konzept einreichen, um Maßnahmen zu machen, die Sie glauben, die Ihnen aktuell helfen würden, um diesen tatsächlichen Sprung nach oben zu schaffen. Eine Standardmaßnahme eigentlich, die immer stärker wird, ist sportpsychologische Betreuung. Weil am Ende entscheidet sich hier oben, ob ich ready bin, in dieser Liga zu performen und zu bestehen. Und wenn ich jetzt überlege, wie viele Pro-A-Clubs einen Sportpsychologen dabei haben, würden mir jetzt nicht so viele einfallen. Heißt nicht, dass es das gar nicht gibt. Glaube ich auch nicht, aber so, das ist kein Standard-Tool und wir haben auch kein Geld, dass wir sagen, jeder Profiklub hat jetzt einen hauptamtlichen Sportpsychologen. Und es brauchen auch vielleicht nicht alle. Aber für die, die das für sich für wichtig erachten, können zum Beispiel das Stipendium sagen, ich möchte über die 3 Jahre betreut werden, weil ich glaube, dass mir das hilft, dort aufs nächste Level zu kommen. Und das wären Maßnahmen, die man damit finanzieren kann. Oder halt auch zweites großes Thema, wo ich glaube, wo wir in Deutschland unbedingt besser werden müssen, ist Sommer. Also was machen unsere Spieler eigentlich zwischen, ich weiß nicht, ihr wisst wahrscheinlich besser, wann die Hauptrunde vorbei ist. Ich glaube, Ende April ist vorbei, letzter Spieltag. So, dann geht's los Mitte August. Das heißt, wir haben Mai, Juni, Juli, 3,5 Monate, wo die Hälfte der Spieler vertragslos ist und sich organisieren muss irgendwie. Also sie brauchen Hallen, sie brauchen Trainer, sie brauchen Programme, sie brauchen vielleicht ein Athletikkonzept, sie brauchen weiterhin da eine physiotherapeutische Betreuung vielleicht, kommt vielleicht aus einer Verletzung. Und für solche Möglichkeiten haben wir erstmal dieses, oder hat die Liga dieses Stipendium ins Leben gerufen, um das mal auszuprobieren, weil wir gesagt haben, okay, am Ende geht es um Spieler. Und es haben sich jetzt trotz nicht so großer Promotion-Aktionen immerhin 13 Leute beworben. Tatsächlich auch viele aus einem jüngeren Bereich, JBBL, NBBL, was wir gar nicht so sehr auf dem Schirm hatten. Aber auch da gibt es natürlich Unterstützungsbedarf. Also es gibt Spieler, die in der NBBL bei Pro-A-Ligisten in einer Internatsstruktur sind, wo die mit 3 Geschwistern bei einer alleinerziehenden Mutter leben, die aber Nationalspieler sind und Top-Talente irgendwie im Programm sind, die durch so eine Maßnahme natürlich unterstützt werden können, was natürlich super ist.
Du hast gerade auch ein Stichwort fallen lassen, was ich ganz interessant fand. Arbeitet ihr denn auch mit Agenten zusammen? Also so Spielerberater und sowas, fällt das auch unter eure Betrachtung damit rein?
Also jetzt bei der Zertifizierung spielt es tatsächlich keine Rolle. Bei der Entwicklung der Liga spielt es eine große Rolle, wobei ich mich da jetzt auf gefährliches Glatteis bewege, weil ich dort nicht, nicht weil das Thema Agenten so gefährlich ist, das vielleicht auch, aber weil ich da sozusagen nicht aktiv gerade in den aktuellsten Prozessen mit drin bin. Aber natürlich ist es ein wichtiges Thema und es ist ein Thema, was wir auch aus dem Nachwuchsbereich nicht mehr wegzudenken ist. Und wir sprechen zumindest mit den Clubs darüber, ob sie Programme haben, um Spieler auch darauf vorzubereiten, weil es ein Teil natürlich der Entwicklung ist, wenn ich da oben vorstoße. Woher kriege ich eigentlich meinen Agenten? Woher kenne ich einen guten Agenten? Ab wann brauche ich überhaupt einen Agenten? Was kommt da alles auf mich zu? Und da sind wir, glaube ich, zu schlecht und könnten als Sportart besser werden, weil wenn ich junge Athleten im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung auch darauf vorbereite, also wenn die Hälfte der Leute wüsste, dass es einen Musterarbeitsrahmenvertrag gibt, der zweiten Liga, das heißt, so viel gibt es eigentlich gar nicht zu verhandeln, sage ich mal, der relativ fest ist, würde das vielleicht schon mal helfen. Und der ist ja auch irgendwie einsehbar. Und wenn man den Spielern das mal darlegt und worum es eigentlich geht, also sie selber ein bisschen stärker zu befähigen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, ich halte das für einen wahnsinnig wichtigen Schritt zu mündigen Athleten, sie auch mit solchen Themen zu konfrontieren.
Jetzt hast du 2020 dann Leadpeak gegründet. Das war ja gerade so in der Corona-Phase wahrscheinlich. Irgendwie Juni habe ich gesehen auf deinem LinkedIn-Profil. Was ist das denn noch genau? Hängt das damit zusammen oder ist das noch was komplett anderes, was du machst?
Das ist sozusagen mein Hobby, sage ich mal. Das ist, was ich nebenbei mache. Da geht es darum, dass ich versuche, Athleten zu betreuen. Also Teamsportler, Basketballer als Einzelathleten zu sehen. Zu sagen, okay, wir stellen den Spieler ins Zentrum. Und welche Leute braucht ein Spieler, um sich maximal zu entwickeln? Vincent Felici ist sozusagen Athlet Null, mit dem ich das in dieser Zeit angefangen habe. Und wir haben gesagt, okay, er braucht einen Sportpsychologen, er braucht Athletiktraining, er braucht einen Sporttherapeuten, er braucht einen Individualtrainer, er braucht einen Ernährungsberater. Also wenn ich ganz nach oben will, gibt es, glaube ich, inzwischen sehr, sehr viele Themenfelder, mit denen man sich beschäftigen kann. Und ich glaube, dass viele Athleten das tun. Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass es zielgerichtet und gesteuert funktioniert. Weil wenn ich 5 Experten habe, die aber alle in unterschiedliche Richtungen agieren, dann kommt, glaube ich, wenig bei raus, sondern es muss koordiniert sein und in eine Richtung führen. Und die grundsätzliche Idee ist, den Athleten über einen längeren Zeitraum zu betreuen. Das ist natürlich eine Luxussituation, weil an einem Jahr spielt er da, im nächsten Jahr spielt er da. Übernächsten Jahr spielt er wieder wo ganz woanders. Das ist ja so ein bisschen die Realität auch in unserem Profi-Business. Und ich glaube, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir da viele junge Spieler verlieren, weil die Betreuung dann nicht mehr durchgängig und einheitlich und zielgerichtet im Sinne des langfristigen Leistungsaufbaus ist. Sondern jeder versucht, aufgrund der aktuellen Situation im Club natürlich das Bestmögliche immer aus dem Spieler rauszuholen. Das ist die eine wichtige Komponente. Und am Ende gibt es die Weiterentwicklungskomponente und diese Bereiche müssen, glaube ich, zusammengreifen. So, weil die Erkenntnisse, die ich aus der Saison habe, die müssen im Sommer weiterentwickelt werden. Und der Spielervertrag endet halt auch Ende April. Und dann gibt es zu wenig Angebote, meiner Meinung nach, um das aufzugreifen und weiterzuentwickeln.
Klingt auf jeden Fall so, als wärst du sehr viel unterwegs, wenn du sagst, okay, Leadpeak ist irgendwie ein Hobby, du bist generell sehr viel in Deutschland unterwegs. Was machst du denn noch? Schiedsrichterlizenz hast du reaktiviert?
Ja, ich beschäftige mich von früh bis spät mit Basketball. Also in der Saison bin ich eigentlich nur für die Nachwuchszertifizierung jede zweite Woche unterwegs. Im Sommer lebe ich mein Lead-Hobby und mache sozusagen die 3 Monate im Sommer eigentlich nur Training mit verschiedensten Leuten, die in Berlin sind, Profis oder junge Spieler an dieser Schwelle. So, ich glaube, da ist auch ein Markt, der sich gerade entwickelt, der in Amerika ja noch viel stärker ist, so was Individualtraining angeht und individuelle Spielerbetreuung. Da habe ich irgendwie Lust drauf, da tobe ich mich gerade so ein bisschen aus. Dann mache ich zusammen mit Jürgen Maßmann noch ein U14-Athletiktrainer-Projekt, was auch eine Erkenntnis aus diesem Zertifizierungsprojekt ist, weil der U14-Bereich ist der erste Bereich, wo eigentlich richtig viel trainiert wird, so, wo irgendwie viele Spiele sind und die Vorbereitung auf die JBBL ist. Und die Erkenntnis war, die Clubs haben aber keine Athletiktrainer in dem Bereich. Das heißt, es machen immer die Basketballtrainer und wir haben aber kein Ausbildungstool, was sie gezielt auf Athletikausbildung in diesem Altersbereich vorbereitet. Also wie erkenne ich beim jungen Athleten im Wachstum Stärken und Schwächen? Also ist er irgendwie schief? Und wie kann ich mit einfachen Übungen, ohne dass ich jetzt einen Kraftraum brauche und 25 Geräte, sondern sage, okay, wenn du die 3 Übungen machst, immer vorm Training, dann bist du quasi auf einem guten Entwicklungsschritt, um eine solide Basis zu haben, um dann ab der JBBL auch in einen vielleicht eher gewichtsbasiertes Krafttraining einzusteigen. Also ich bin, wie gesagt, selbstständig, das heißt selbst und ständig und mache irgendwie alles, was mit Basketball zu tun hat, worauf ich gerade Bock habe, wo ich glaube, ey, das ist irgendwie was, was uns voranbringen kann. Diese Projektarbeit macht mir wahnsinnig viel Spaß. Der Austausch mit den Leuten macht Spaß. Ich glaube, ja, das beschreibt mein Leben ganz gut. Von früh bis spät Basketball.
Hast du dann auch noch Zeit, dir tatsächlich Spiele von den Ligen auch anzugucken oder so ein bisschen die Leistungssituation des Profisports quasi zu verfolgen? Oder ist das so, okay, ich habe irgendwie meine Hobbymannschaft und dazu noch Schiedsrichter da sein und Athletiktraining und keine Ahnung was nicht alles. Ich muss dann nicht auch noch am Wochenende, am Samstagabend in die Halle und ein Spiel gucken.
In der Halle bin ich tatsächlich selten, wobei wir idealerweise das immer versuchen zu kombinieren bei den Vorortbesuchen. Das klappt nicht immer, aber jetzt nächster Termin ist Karlsruhe, wo wir Sonntag dann schon anreisen, um Sonntagabend das Spiel zu gucken. Überraschenderweise gegen Bochum, ein Schelm, wer jetzt Böses dabei denkt, weil, wie ich gerade gesagt habe, vielleicht auch ein persönliches Interesse an diesem Spiel noch besteht. So, ich versuche schon im Stream dann auch viele Spiele, also ich gucke eigentlich Pro A, ich gucke Pro B, BWL mache ich auch Zertifizierung, wenn wir vor Ort sind, versuchen wir da Spiele zu gucken. Also in der Halle selber live ist tatsächlich etwas schwierig, aber ich versuche da schon dran zu bleiben und auch einen guten Überblick zu behaben. Vor allem auch bevor wir zu den Standorten fahren, ist es schon nicht so unerheblich, weil du dann schon ein gutes Gespür für die Stimmung vielleicht hast, wenn du weißt, was da so die letzten Wochen gelaufen ist. Und natürlich gucken wir auch, wie ernsthaft die Standorte dafür stehen, junge Spieler dann da irgendwie einzubinden, weil wir dann auch anders einfach noch ein bisschen Fragen vor Ort stellen können, warum, wieso vielleicht das bei dem einen oder anderen nicht klappt.
Wer ist aus deiner ganz subjektiven Meinung so, oder du darfst auch gerne mehrere nennen, aber wer sind so die Top-Talente in der Pro A, die man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten sollte für die Zukunft?
Das ist eine schwere Frage. Du meinst jetzt aber also Top-Talente, die das nach ganz, ganz, ganz oben dann noch schaffen? Oder?
Also, wo du zumindest das Gefühl hast, da ist der Weg noch nicht zu Ende in der Pro A. Also ganz nach oben ist natürlich immer auch eine Frage von, passt alles zusammen, aber von denen, die gerade in der Pro A unterwegs sind, was sind die, die man so die nächsten 5 Jahre auf dem Schirm haben sollte?
Finde ich schwer zu beantworten gerade, weil ich will da sozusagen keinem Unrecht tun und würde mir jetzt nicht anmaßen, da zu sagen, das sind die, die man im Blick haben sollte. Ich würde eher sagen, das ist, also die Herausforderung ist, das ist die nächste große Frage, was ist eigentlich Talent? So, wer kann das irgendwie nach oben schaffen? Und ich glaube, dass da sozusagen die Rahmenbedingungen sowohl stimmen müssen und der Wille, der Einsatz, um da irgendwie hochzukommen. Und ich glaube, dass einfach, wenn man jetzt mal, um es irgendwie, ich glaube, dass bei Fechter einige spannende Spieler rumlaufen, die ja auch schon oben spielen, wo ich glaube, dass man jetzt nicht der große Prophet sein muss, die das irgendwie nach oben schaffen. Aber ich würde mich da jetzt ungern so auf Namen festlegen. Ja, weil ich einfach, ich lasse mich da auch gerne überraschen.
Wie ist deine Connection zu Fabo Strauß? Ihr habt ja in Dresden zusammengearbeitet. Wie ist es danach jetzt? Wie oft trefft ihr euch auf ein Bierchen bei so Lehrgängen generell?
Hat er dich auch schon im Minigolf besiegt?
Und wenn ja, wie oft erzählt er es dir noch?
Ja, nee, das haben wir, Minigolf haben wir noch nicht gespielt, tatsächlich. Ich bin eher so beim CrossFit und da habe ich ihn einmal mitgenommen und dann war er fix und fertig. Liebe Grüße, Fabo. Ne? Ich hoffe, du bist ein bisschen fleißiger am Trainieren. Unser Kontakt ist regelmäßig würde ich ihn nennen. Unser Verhältnis ist super. Ich freue mich wahnsinnig, was er da aufgebaut hat und geschafft hat an dem Standort und wie er sich da sofort in diesem Profibereich etabliert hat. Das war ja irgendwie auch so ein bisschen Hals über Kopf alles. So, ne? Das war ja auch anders geplant. Von daher toll und auch wie er jetzt hier die Tage war und wie er sich entwickelt hat und wie er sich mit den Themen auseinandersetzt, großartig. Ich glaube, dass das total wertvoll ist, dass er auch als Person, die quasi das alles durchlaufen hat, jetzt hier wieder so zum Lehrgang zurückkommt. Das sind ja genau die richtigen Signale, die wir senden wollen, zu sagen, hey, vor ein paar Jahren saß der hier auch noch so und jetzt ist er irgendwie Pro-A-Trainer und natürlich ist er auch gerade in einer schwierigen Phase, aber auch da zu sagen, ey, mir geht's gerade so, das sind meine Herausforderungen, lass uns darüber reden. das ist die Kultur, die wir schaffen wollen. Das ist uns so wahnsinnig wichtig. Und wenn ich höre, wie die deutschen Trainer untereinander sich dann auch connecten, ob es jetzt mit Christian Held ist, mit Florian Flacht oder gut, Fabo ist ja mit seinem Best Friend Felix Barnobbe, den er ja auch noch besucht hat, haben der irgendwie auch noch gepostet. Also ich finde es schön, dass das so, dass ich meine, das sind Konkurrenten eigentlich, ne, gerade in dieser Liga, und dass es da so eine Community, so einen Austausch gibt, ist einfach toll. Und Fabo ist ein super Typ und ich hoffe, ihr bin sehr, sehr gespannt, wo wir den noch sehen. Da würde ich mich aufs Fenster lehnen, dass ich mein Talent identifiziere auch und der hoffentlich noch ein bisschen höher coacht.
Ja, ich glaube, das hoffen wir alle und senden an dieser Stelle liebe Grüße, weil wir wissen, dass er auch regelmäßig hier zuhört und wir im engen Austausch auch da sind. Also mega cool. Habt ihr noch Fragen?
Nee, soweit.
Vielen Dank für den spannenden Einblick. Mal eine ganz andere Perspektive dazu.
Hat viel Spaß gemacht, ja.
Ja, und auch vielen Dank für die wertvolle Arbeit, denn es ist ja einfach ein unfassbar wichtiges Thema. Nachwuchs braucht man einfach, damit es weitergeht. Und da vielen Dank für alles, was ihr investiert und wie oft ihr rumreist und generell da sehr aktiv seid.
Ja, war mal interessant zu hören, wie man das halt mit Leben füllt, wenn es dann diese Vorgaben gibt an die Vereine. Du brauchst einen hauptamtlichen Jugendtrainer, du brauchst das, das und das. Das kann man denen zwar hinknallen, aber es muss ja auch irgendwas dafür getan werden, dass sie es auch erfüllen können. Und das war wirklich interessant, ja.
Ja, vielen Dank auch für so eine Plattform, weil wir immer wieder merken, jetzt auch, wenn wir mit den Trainern sprechen, dass eben diese Themen so punktuell bekannt sind und wir müssen, glaube ich, auch viel mehr darüber sprechen. Ich hoffe, dass ein bisschen rübergekommen, was es für viele tolle Projekte einfach gibt, um diese Sachen voranzutreiben. Und natürlich ist nicht alles perfekt, aber wir müssen sie erkennen und uns dann kritisch weiter damit auseinandersetzen. Und deswegen ist es, glaube ich, super, wenn vielleicht wir ein paar Leute heute was erzählt haben, was sie vielleicht noch nicht kannten.
Definitiv. In diesem Sinne weiterhin ganz viel Erfolg. Und bis irgendwann mal wieder.
Vielen Dank.
Bis in 2 Jahren.
Genau. Das war Erstklassig, Zweitklassig. Der ProA-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.